Viele Christen verbinden Erlösung vor allem mit Vergebung, einem neuen Anfang und einem veränderten Lebensstil. Doch hinter Gottes Handeln steht ein viel größeres Ziel, er will aus verlorenen Sündern seine eigenen Söhne und Töchter formen. Die Frage ist daher nicht nur, wie wir besser leben können, sondern wie wir als Kinder Gottes in der Kraft des Geistes leben, so dass sein Leben und seine Natur in unserem Alltag sichtbar werden. Erlösung führt hinein in die Sohnschaft. Erlösung steht im Neuen Testament nie isoliert für sich, sondern ist in einen größeren Vorsatz Gottes eingebettet. Wenn Paulus im Römerbrief beschreibt, wie Gott den Menschen gerechtfertigt, versöhnt und vom Gericht freigesprochen hat, läuft alles auf einen Zielpunkt zu, Gott will nicht nur Schuld tilgen, sondern eine Familie von Söhnen hervorbringen. So heißt es in Römer 8, dass Gott die, die er vorher erkannt hat, auch vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Erlösung ist also die Tür, nicht der Endraum. Der Vater sendet den Sohn, um durch sein Blut den Weg frei zu machen, und er sendet den Geist, um Menschen innerlich so zu erneuern, dass sie wirklich als Söhne vor ihm stehen können. Nach der Offenbarung im Römerbrief verwandelt Gott Sünder in Söhne. Der Römerbrief zeigt uns also, wie Gott dabei ist, aus Sündern Söhne hervorzubringen. Hier sehen wir Gottes Ökonomie. Gottes Ökonomie besteht nicht einfach darin, verlorene Sünder zu erlösen. Seine Ökonomie ist es, Sünder zu erlösen mit dem Ziel, sie zu seinen Söhnen zu machen. In Gottes Ökonomie sind Erlösung und Sohnschaft die beiden Hauptangelegenheiten. In dieser Linie wird der Gedanke der Sohnschaft besonders im Galaterbrief klar. Dort wird beschrieben, wie Christus die unter dem Gesetz losgekauften, damit wir die Sohnschaft empfingen, und wie Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen sandte, der ruft, Abba, Vater. Der dreieine Gott handelt dabei in voller Einheit, der Sohn erwirkt objektiv die Erlösung, der Geist macht sie subjektiv wirksam und formt in uns das Bewusstsein und die Wirklichkeit der Sohnschaft. Wer an Christus glaubt, bleibt darum nicht beim Status des begnadigten Schuldners stehen, sondern wird in die Würde eines Sohnes hineingenommen, gezeugt durch Gottes Leben, angenommen in Gottes Haus und geführt in Gottes Gemeinschaft. In dieser Perspektive gewinnt Erlösung eine ermutigende Weite, sie ist der Anfang eines Weges, auf dem Gott seinen ursprünglichen Vorsatz erfüllt, Menschen als seine Söhne um sich zu versammeln. Wer so auf sein Christsein blickt, sieht nicht mehr nur seine Vergangenheit als Sünder, sondern seine Berufung als Sohn, und darin liegt eine stille, aber kraftvolle Motivation, sich dem Wirken des Vaters zu öffnen. Weil er die, die er vorher erkannt hat, auch vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Damit er die loskaufte, unter Gesetz, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Zu erkennen, dass Erlösung in die Sohnschaft hineinführt, verändert die innere Haltung, der Blick löst sich von der ständigen Selbstbeobachtung und richtet sich auf den Vater, der in Liebe daran arbeitet, uns als Söhne zu formen. In den Spannungen des Alltags darf das Herz daran ruhen, dass Gott uns nicht nur vergeben, sondern uns in eine bleibende Beziehung aufgenommen hat, in der er uns wie einen Sohn behandelt, erzieht und ehrt. Diese Sicht schenkt Würde in der Schwachheit und macht Mut, auch nach Rückschlägen wieder aufzustehen, weil hinter allem der unveränderliche Vorsatz des Vaters steht, seine Söhne zur Reife zu führen. Von Gott geboren, eine organische Verbindung. Wenn die Schrift von Sohnschaft spricht, meint sie nicht zuerst einen juristischen Akt, sondern eine Geburt. Johannes fasst dies in einem einfachen, aber tiefen Satz, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wer Christus im Glauben aufnimmt, wird nicht nur neu registriert, sondern neu gezeugt. Gottes eigenes Leben tritt in den Menschen ein, verbindet sich mit seinem Geist und schafft so eine organische, lebendige Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. So wie ein Kind nicht einfach per Vertrag Mitglied einer Familie wird, sondern aus dem Leben der Eltern hervorgeht, so werden Gottes Kinder aus ihm geboren. Darin gründet sich ihre Sohnschaft, in Leben und Natur, nicht in äußerer Stellung allein. Sohnschaft ist ganz und gar eine Sache von Leben und Natur, und beides hängt von der Geburt ab. Wir sind von Gott geboren, um Söhne Gottes zu werden. Daher können wir mit Gewissheit sagen, dass wir nicht Gottes Schwiegersöhne sind, auch nicht lediglich seine adoptierten Söhne, wir sind Gottes Söhne im Leben, Söhne, die von ihm geboren sind. Dieses neue Leben bleibt nicht abstrakt. Es trägt eine bestimmte Art in sich, die sich nach und nach in Haltung, Denken und Handeln ausdrückt. Gott macht Menschen nicht zu einem Teil der Gottheit, und doch prägt sein Leben sie so, dass sie etwas von der göttlichen Art widerspiegeln. Johannes beschreibt diesen Übergang, wenn er schreibt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die in seinen Namen hineinglauben. Vollmacht, Kind Gottes zu sein, heißt, die Freiheit und Fähigkeit, in Übereinstimmung mit diesem neuen Leben zu leben. Anstatt nur menschliche Tugenden zu verbessern, setzt Gott sein eigenes Leben in uns hinein, damit echte, geistgeborene Regungen entstehen, ein anderer Durst, andere Maßstäbe, ein anderes Vertrauen. Gerade dort, wo unsere alte Natur an ihre Grenze kommt, zeigt sich, wie kostbar diese organische Verbindung ist. Wir sind nicht auf uns selbst zurückgeworfen, sondern dürfen aus einem Leben schöpfen, das stärker ist als unsere Gewohnheiten und Verletzungen. Aus dieser Sichtweise gewinnt die eigene Geschichte ein neues Licht. Das, was oft nur als Bekehrung erinnert wird, war in Gottes Augen eine Geburt, und jeder Tag danach ist ein Wachstum in diesem göttlichen Leben. Manches bleibt unentwickelt, manches wirkt widersprüchlich, doch das Leben selbst ist echt. Es drängt, zu wachsen, Frucht zu bringen, Gottes Züge in einem menschlichen Gesicht sichtbar zu machen. Wer sich in dieser Wahrheit verankert, darf mit mehr Milde mit der eigenen Unreife umgehen und zugleich mit tieferem Ernst verstanden wissen, in mir wohnt ein anderes Leben, das Raum sucht. Die Spannung zwischen alter und neuer Natur wird so nicht zum Grund der Verzweiflung, sondern zum Zeichen dafür, dass Gottes Geburt in uns Wirklichkeit ist. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die in seinen Namen hineinglauben. Die Einsicht, von Gott geboren zu sein, entlastet von dem Druck, aus eigener Kraft ein guter Christ sein zu müssen. Sie lenkt die Aufmerksamkeit weg von bloßer Selbstoptimierung hin zu der Frage, welchem Leben wir Raum geben. In Momenten, in denen die alte Natur laut wird, darf innerlich daran festgehalten werden, in mir ist ein anderes Leben, das von Gott kommt und das fähig ist, anders zu reagieren. Diese Gewissheit macht still, nimmt die Schärfe aus der Selbstanklage und weckt eine leise, aber beständige Hoffnung, dass Gottes eigenes Leben in uns seinen Weg finden wird. Als Söhne Gottes nach dem Geist wandeln. Wenn Gott durch Geburt Söhne hervorbringt, bleibt es nicht bei einem inneren Status, die Sohnschaft sucht Ausdruck im Alltag. Römer 8 verknüpft beides eng miteinander. Dort heißt es, denn so viele vom Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Der Vers beschreibt nicht, wie man Sohn wird, sondern wie Söhne leben. Sie sind Menschen, deren Weg nicht primär von äußeren Regeln oder inneren Vorstellungen bestimmt wird, sondern von der stillen, realen Leitung des Geistes. Ein wenig später fügt Paulus hinzu, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Die Erfüllung dessen, was Gott entspricht, geschieht also dort, wo der Geist das Sagen bekommt. Römer 8,14 sagt, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Dieser Vers macht deutlich, dass es in Römer 8 nicht um die Geburt der Söhne Gottes geht, sondern um den Wandel der Söhne Gottes. Diejenigen, die durch den Geist geleitet werden, sind wirklich Söhne Gottes. Praktisch bedeutet das, Sohnschaft zeigt sich darin, wohin der innere Kompass ausgerichtet ist. Die, die nach dem Fleisch sind, richten den Verstand auf die Dinge des Fleisches, die aber, die nach dem Geist sind, auf die Dinge des Geistes. Der Alltag eines Sohnes Gottes ist voller gewöhnlicher Tätigkeiten, Arbeit, Beziehungen, Entscheidungen, doch mitten in diesen Dingen läuft ein leiser innerer Dialog mit dem Geist. Manchmal äußert er sich als innerer Friede, manchmal als Unruhe, manchmal als neues Licht über eine Situation. So entsteht nach und nach eine Verwandlung, der Sohn ist nicht jemand, der gelernt hat, christliche Formen korrekt zu imitieren, sondern jemand, in dem Christus Gestalt gewinnt. Genau darauf zielt Gott, wenn er uns dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet, dass im konkreten Lebenswandel etwas von der Art des Erstgeborenen sichtbar wird, in Geduld, in Sanftmut, in Wahrhaftigkeit, in der Freiheit, sich vom Vater senden und gebrauchen zu lassen. Dieser Weg ist kein geradliniger Aufstieg, sondern eine Geschichte von Lernen, Fallen und wiedergeleitet werden. Gerade Römer 8 zeigt, dass der Geist uns in unserer Schwachheit zu Hilfe kommt und sogar in unserem Gebet mit unaussprechlichen Seufzern für uns eintritt. Sohnschaft bedeutet daher nicht, immer souverän und überlegen zu wirken, sondern in allem abhängig zu leben, abhängig von der Führung, der Kraft und dem Trösten des Geistes. Wer so nach dem Geist wandelt, erlebt, wie Gott selbst die Verantwortung für die Umgestaltung übernimmt. Das nimmt den Druck, sich selbst produzieren zu müssen, und öffnet die Tür für ein Leben, in dem jeder Tag, mit seinen gelingenden und misslingenden Momenten, zu einem Baustein wird auf dem Weg in die Ähnlichkeit mit Christus. In dieser Perspektive wird der eigene Alltag zum Ort leiser Hoffnung, Gott ist nicht fern, sondern mitten in den Entscheidungen und Spannungen dabei, seinen Sohn in uns Gestalt annehmen zu lassen. Denn so viele vom Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die, die nach dem Fleisch sind, richten den Verstand auf die Dinge des Fleisches, die aber, die nach dem Geist sind, auf die Dinge des Geistes. Sohnschaft im Geist zu leben heißt, die Tage nicht mehr als Abfolge von Pflichten zu sehen, sondern als Wegstrecke, auf der der Geist Gottes Schritt für Schritt leitet. Diese Sicht lässt auch unscheinbare Situationen kostbar werden, weil sie Gelegenheiten sind, dem inneren Zug des Geistes zu folgen. Wo das gelingt, wird das Herz stiller, weniger von Selbstvorwürfen getrieben und mehr von der Erwartung, dass Gott sein Werk der Umgestaltung fortsetzt. So wächst eine nüchterne, aber tiefe Zuversicht, der Vater, der uns als Söhne geboren hat, wird uns auch ans Ziel bringen, nämlich in eine Lebensweise, in der das Bild seines erstgeborenen Sohnes in unseren konkreten Wegen aufscheint. Vater im Himmel, du hast uns nicht nur aus der Ferne gerettet, sondern uns als deine Söhne und Töchter in deine Familie hineingenommen. Danke, dass dein Geist in unseren Herzen wohnt und in uns ruft, aber, Vater. Lass dein Leben in uns stärker werden als all unsere alten Gewohnheiten und menschlichen Vorstellungen, damit wir zunehmend im Geist leben und das Wesen deines erstgeborenen Sohnes widerspiegeln. Erneuere unseren Blick, damit wir deinen Weg mit uns als liebevolle Umgestaltung in dein Bild verstehen und darin Ruhe und Zuversicht finden. Stärke in uns die Gewissheit, dass du dein gutes Werk vollendest und uns bis zum Ziel trägst. Amen.